Hallo und herzlich willkommen bei The Pet Food Family, der Podcast powered by Mera Pet Food. Dein Podcast rund um Hundewissen, Training, Tierschutz und bewegende Geschichten. Schön, dass du wieder dabei bist. Das freut mich wirklich sehr. Folge 1 nach der Sommerpause und heute ist Sarah Fink hier und erzählt uns ihre Geschichte. Ich glaube, dass jeder von uns etwas hat, das in ihm brennt. Etwas, wofür er auf dieser Welt ist. Für mich sind es Tiere. Dieses Zitat findest du auf der Website von Sarah Fink, wenn du auf den Button über mich klickst. Sarah lebt für den Moment, in dem aus einem Problemhund ein Familienmitglied wird. Für den Moment, in dem aus es ein Jemand wird. Ihre Geschichte beginnt mit einem Hund, der 24 Stunden vor dem Einschläfern stand und mit der Entscheidung, genau für solche Hunde da zu sein. Heute arbeitet Sarah mit den Hunden, die als nicht mehr vermittelbar gelten, die keiner mehr anfassen will und schenkt ihnen eine neue Chance. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch und wünsche dir jetzt ganz viel Freude, aber aufgepasst. Vorab gibt's eine kurze Werbung in eigener Sache. Werbung. Egal, wo du gerade zuhörst, wenn es dir irgendwie möglich ist, nutz doch die paar Sekunden im Intro und klick einmal auf Abonnieren. The Pet Food Family, der Podcast, läuft überall da, wo es Podcasts gibt und wird unterstützt von Mera Pet Food, die das Ganze hier überhaupt erst möglich machen. Und wenn du schon dabei bist, gönn uns doch auch auf Instagram ein bisschen Liebe. Such einfach nach The Pet Food Family und lass ein Abo da oder ein paar nette Worte. Kostet nichts, bringt aber eine Menge. Damit verpasst du keine Folge mehr und bekommst obendrauf noch Bonus-Content, Behind-the-Scenes und alles, was sonst in der Folge keinen Platz gefunden hat. Und klar, du supportest damit auch uns, und zwar richtig doll. Denn nur so können wir dir Woche für Woche frischen Hundekontent, fundiertes Wissen und echte Geschichten kostenlos liefern. Mera macht mir den Alltag mit meinen 8 Hunden echt leicht. Und wenn du auch gerade auf der Suche nach einem neuen Futter bist, dann habe ich was für dich. Mit dem Code TPF10 bekommst du 10% Rabatt auf das Futter von Mera. Alle Infos dazu findest du wie immer in den Shownotes. Danke fürs Zuhören. Jetzt rein in die Folge mit Sarah Fink. Hi Sarah.
Hallo.
Vielen Dank für deine Zeit und schön, dass du hier bist.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, von Herzen gern. Ich habe gerade in der Anmoderation gesagt, dass deine Geschichte mit einem Hund begonnen hat, der 24 Stunden vorm Einschläfern stand. Und wenn du magst, beginnen wir einfach den Anfang dieser Podcast-Folge mit dem Anfang von all dem bei dir und guck mal, wie weit wir heute kommen.
Mhm, ja, gerne. Ja, also ich habe eigentlich ursprünglich mit Pferdetraining gestartet tatsächlich, weil ich bin 32 und wie ich angefangen habe mit dem Ganzen, da war ich 23, glaube ich. Ich hoffe, das ist richtig, aber ich glaube. Und mir hat damals mein ganzes Umfeld gesagt, Hundetraining, das ist kein Beruf. Und dementsprechend dachte ich mir, okay, Hundetraining ist kein Beruf, davon kann man nicht leben. Pferdetrainer gibt's, das weiß ich, davon leben viele. Ich mag grundsätzlich Tiere trainieren und Leuten helfen mit Tieren. Und dann mache ich halt Pferdetraining. Dann habe ich 2 Jahre lang ein Praktikum gemacht bei einer Pferdetrainerin, die auf Problempferde spezialisiert war. Habe auch bei einigen recht bekannten Pferdetrainern verschiedene Seminare gemacht. Monty Roberts, Parelli, also die Pferdeszenen-Leute kennen, das sind die weltbekanntesten Trainer. Und dann habe ich halt mit Pferdetraining gestartet. Ich habe aber davor halt schon ganz, ganz viel mit Hundetraining immer gemacht. Ich habe Dog-Dancing-Turniere mit meinem Hund gemacht. Ich war in der Schule immer grottenschlecht. Ich habe die ganze Zeit unterm Tisch Hundebücher gelesen. Und eben Hundetraining ist ja kein Beruf, dann bin ich irgendwann auf Pferdetraining gekommen. Und ja, ich habe halt auch nebenbei einfach immer wieder mir Kurse angeschaut von Hundetrainern. Und aber eben Pferdetraining dann hauptberuflich gemacht. Und da halt auch ab und zu mal Leuten so ein bisschen geholfen. Und dann kam halt mal ein Hund, der zum Einschläfern war. Also wurde die Besitzerin vom Pferd in der Pferdetrainingsstunde zusammengebrochen ist, zum Weinen angefangen hat und gesagt hat, also ich habe halt gefragt, dann was ist los? Und dann hat sie halt gemeint, ja, der Hund, der im Auto sitzt, den schläfert sie jetzt morgen ein. Sie hat gestern die Entscheidung getroffen mit ihrem Mann, mit dem Tierarzt gesprochen und sie schläfert den jetzt ein, weil der Menschen beißt.
Crazy.
Ja, das war dann, ich gesagt, naja, darf ich mal probieren? Ich meine, ich habe schon mit vielen gearbeitet, bin jetzt nicht so auf Hunde spezialisiert, aber kann es ja mal probieren, ist ja nichts verloren. Und sagt man ja, den kann halt keiner anfassen, aber auf eigene Gefahr, mach halt. Und am Schluss konnte halt der Mann streicheln, der ihn vorher nicht streicheln konnte. Ich konnte ihn streicheln, ein paar Leute im Stall konnten ihn streicheln. Und dann wurde der Tierarzttermin abgesagt. Und der hat vorher schon 8 Trainer gehabt. Alles halt sehr viel mit irgendwie versuchen, irgendwas gegen zu konditionieren mit Leckerlis. Der Hund war halt auf Leckerli nicht wirklich sehr interessiert. Und ich dachte halt, okay, das ist halt irgendwie so ein Einzelfall. Die hatten aber sehr viele Bekannte gehabt und mich irgendwie die ganze Zeit gemeint, ja, geh doch mal zu Sarah. So, hey, ich mache eigentlich gerne, aber Und da bin ich halt so in diese Hundeszene immer mehr reingerutscht und jetzt mache ich halt nur noch Hunde.
Was ist der größte Unterschied zwischen Pferd und Hund im Training?
Der größte Unterschied zwischen Pferd und Hund? Es kommt halt total darauf an, mit welchem Hund du arbeitest. Wenn du das mit Angsthunden arbeitest, ein Pferd ist ein Fluchttier, ein Angsthund ist auch sehr in diesem Fluchttier-Modus drinnen. Also im Pferd kannst du reiten, also die offensichtlichen Sachen. Aber jetzt vom Training her, grundsätzlich, wie du was beibringst, ist ja sehr viel, sehr ähnlich. Klar, mit der ganzen Anatomie ist es anders ein bisschen, aber jedes Tier, auch der Mensch, versucht einfach Sachen, die unangenehm sind, zu vermeiden, Sachen, die positiv sind, zu erreichen. Und wenn ich merke, mit dem und dem Verhalten komme ich zu meinem Ziel, dann wird das Verhalten einfach öfter gezeigt. Also so grundsätzlich ist sehr viel sehr ähnlich. Klar, ein Pferd jagt nicht und so, aber es ist sehr viel sehr ähnlich.
Krass, ich hätte jetzt gedacht, dass es einen Riesenunterschied macht, dass ich dieses Pferd körperlich nicht halten kann. Das war das Erste, was in meinem Kopf war. So den Hund, in der Regel schaffe ich es ja, weil ich einfach körperlich stärker bin als der Hund, den dadurch dann letzten Endes ganz am Ende dieser Kette dann doch von mir fernzuhalten. Das ist ja beim Pferd unmöglich.
Also wenn ein Pferd wirklich losrennen will, kannst du es in manchen Momenten vielleicht mal nicht halten. Aber grundsätzlich, wenn du ein bisschen was von Hebelwirkungen und so verstehst, kannst du ein Pferd schon halten. Also ich meine, du hast halt auf dem Pferd auch kein Brustgeschirr oben, sind wir ehrlich. Ja? Mit einem Brustgeschirr könntest du ein Pferd nicht mehr halten. Aber nachdem du ja in der Regel einen Halfter oben hast, wo du halt den Kopf lenkst und damit den Blick lenkst, das geht jetzt sehr viel ins Pferdetraining, aber wenn du eine Hinterhandwendung machst, sprich wenn du mit dem Seil Richtung dem Hintern vom Pferd ziehst, dann dreht sich das Pferd. Und wenn ich immer, wenn das Pferd wegrennen will, gewisse Dinge mache, kann ich es immer davon abhalten, mich quasi aus meiner Position rauszuzerren. Größtenteils. Ja. Gibt schon das ein oder andere Pony, was das sehr gut dann auch schafft, dass es nicht so funktioniert, aber wenn du weißt, wie du arbeitest, dann kannst du schon sehr viel machen mit Hebelwirkungen und so.
Hat dir das irgendwie bei Hunden geholfen, dass du das vorher mit Pferden gemacht hast?
Ich habe ja schon ganz, also ich fand Tiertraining immer spannend. Ich habe schon Wasserbüffel trainiert, Schweine trainiert, Alpakas trainiert, Ratten trainiert. Ich habe meine Wellensittiche trainiert gehabt als Kind, weil ich einen Hund wollte. Ich habe mein Kaninchen, das konnte an der Leine gehen, das konnte jetzt zum Platz. Also ich habe ja alles schon trainiert. Ich glaube, ich bin einfach ein bisschen flexibler im Training, könnte ich mir vorstellen.
Mega spannend. Würdest du sagen, unterm Strich lernen die alle gleich und das große Ganze ist gar nicht so unterschiedlich, sondern lediglich so ein bisschen das Handling oder ja, letzten Endes dann so ein bisschen artenspezifisch, aber nach ganz weit unten gebrochen, Training ist Training?
Also die Probleme sind halt andere. Ja? Ein Alpaka macht halt andere Probleme als jetzt ein Jagdterrier. Das Alpaka geht selten irgendwie abhauen und jagen. Aber so vom Training her, wie du Sachen beibringst, würde ich schon sagen, dass sehr viel sehr ähnlich ist. Oder dass, ja, im Endeffekt ist es ja immer das Gleiche. Du hast eine Idee, wie du dem Tier was beibringen könntest. Entweder klappt's oder du suchst eine neue Strategie. Und das ist im Endeffekt bei jedem Tier mehr oder weniger das Gleiche, ja.
Crazy, es wird jetzt schon klar nach den wenigen Minuten. Du hast eben gesagt, du bist sehr flexibel. Und genau das ist es dann halt, ne? Flexibel auf jedes einzelne Tier eingehen, schauen, was da wirkt, was hilft, was für Möglichkeiten habe ich, wie kann ich die ausspielen. Gehen wir kurz zurück zu diesem allerersten Hund. Wir sind schon wieder elegant, oder ich habe es geschafft, dass wir elegant abschweifen. Weißt du noch, mit welchem Gefühl du an diesen Hund dann rangegangen bist?
Ich wollte halt das irgendwie verhindern. Also mein Gedanke war, wie kann ich das verhindern? Kann ich denn, also zum ersten Hinterkopf dann schon so, kann ich ihn in Pflege nehmen vielleicht doch oder so. Also ich mag halt Tiere und mir tut es natürlich einfach leid, wenn ich mir denke, vielleicht könnte ich helfen, vielleicht wird es doch noch irgendwie eine Möglichkeit geben. Ja.
Crazy. Jetzt hast du eben schon gesagt, der ging nicht so auf Leckerchen ab. Das kann ich aus meinen letzten 20 Jahren im Prinzip dann so ein bisschen bestätigen. Immer dann, wenn wir in gewisse Themenbereiche vorstoßen, ist es halt leider dann doch nicht mehr das Leckerchen.
Ja, auch Spiel. Also der war so ein bisschen Angstbias, Motivation. Der fand halt weder Spiel noch Streicheln noch Leckerlis, also das Klassische, wie du es belohnen kannst, irgendwas, fand er halt nichts davon toll. Und damit sind halt alle natürlich angestanden. Wenn du jetzt aber dir anschaust, wie man Pferde trainiert, wie du Wildpferde trainierst, da gibt es halt, Wildpferde trainieren Menschen halt schon seit tausenden Jahren, um dann halt reiten zu können und so. Da gibt es einfach viel mehr Strategien, wie du mit Pferden arbeiten kannst, mit Angstpferden, Fluchttierpferden, Fluchttieren. Aber mit Hunden, Hunde sind zwar länger domestiziert, aber vor ein paar hundert Jahren hat sich halt keiner mit Angsthunden hingestellt. Entweder der Hund hat funktioniert oder er wurde halt weggemacht. Ja. Und ich glaube, darum gibt es einfach auch im Pferdetraining viel mehr Strategien, aber die gleichen Strategien funktionieren halt auch eben bei Alpakas, bei Wasserbüffeln und auch bei Hunden, wenn du es ein bisschen abwandelst.
Wie würdest du sagen, ist heute das Verhältnis zwischen Angsthund und Nicht-Angsthund, so prozentual? Wie viele Angsthunde haben wir heute?
Also krasse Angst, das, was ich wirklich als Angsthund bezeichnen würde, also ich gehe jedes Jahr mehrere Monate lang in Tierheime, frage, welcher ist der schwierigste Hund, arbeite mit diesen Hunden, so drehe ich meine Online-Seminare. Ich glaube, die Hunde, die ich in Tierheimen trainiere, also diese Hunde, die sich wirklich gar nicht anfassen lassen und wirklich jeden beißen, außer vielleicht eine Person, nicht so viele. Also weil die, also die gibt es in Tierheimen schon recht oft. Mhm. Die Tierheime fragen teilweise an bei den Tierheimen, wo ich bin, andere Tierheime, ob sie ihre Hunde bringen können schon mittlerweile, weil sie wissen, die Sarah macht das in ein paar Tagen. Das ist immer ganz witzig. Aber die wenigsten kriegen sowas nach Deutschland. Also die Hunde, mit denen ich im Ausland arbeite, die sind oft auf gar keinen Homepages oben, weil die Leute eh wissen. Kannst du nicht vermitteln. Schüchterne Hunde, ängstliche Hunde, sensible Hunde. Gibt schon einige. Also vielleicht so ein Drittel. Dass die sensibel sind, schüchternere Charaktere, aber jetzt nicht Panikhunde, das ist nicht zu häufig, würde ich sagen, ja.
Okay, aber ein Drittel ist schon eine Nummer. Das heißt, wir Menschen müssten uns schon dahingehend ein bisschen besser aufstellen, dass nicht nur die Sarah das in ein paar Tagen schafft, sondern deutlich mehr Menschen das von mir aus in einem Monat schaffen könnten.
Aber da reden wir jetzt von sensiblen Hunden, nicht von massiven Angsthunden.
Ja.
Ja, je mehr man über Hunde weiß, wenn man welche hat, ist natürlich nicht schlecht, ja.
Warum kannst du das in ein paar Tagen verändern?
Weil das mit Pferden genauso geht. Also im Pferdetraining ist das komplett normal, ist das Standard. Ich nehme einfach nur die Methoden aus dem Pferdetraining. Das habe nicht ich erfunden. Ich bin nicht die große Leuchte, die auf die Idee gekommen ist, mit Methoden wie Annäherung und Rückzug zu arbeiten. Das sind Sachen, die im Pferdetraining Standard sind und die im Hundetraining irgendwie nicht angekommen sind bis jetzt so wirklich. Und im Pferdetraining wundert sich keiner, wenn du das machst in ein paar Tagen. Ein Pferd aufhalftest und spazieren gehst. Das ist bei einem guten Trainer, das sagt ja jeder, ja, schön und weiter. Bei Hunden sind alle so, oh wow, kann gar nicht sein. Ne?
Das finde ich jetzt ja ultra spannend, weil also es gibt ja ein, zwei, drei Formate im deutschen Fernsehen, wo man dann in Anführungsstrichen Pferdeprofis bei ihrer Arbeit begleiten kann.
Ja.
Und all das, was ich da geguckt habe, ging immer über Monate, wo ich dann schon immer dachte, nee, Freunde, das kann doch irgendwie, warum dauert das denn alles so lang? Und jetzt sagst du, dass in der Pferdeszene das mehr oder weniger gang und gäbe ist, und man sich dann nicht wundert, wenn Problematiken in wenigen Einheiten ja, sich erledigt haben.
Über was für Problematiken? Also klar, ein Pferd jetzt wirklich reiten, dass das sicher ist und geritten werden kann, ohne dass es sich runterschmeißt, wenn es sich mal erschreckt. Klar, das dauert länger, da braucht man gar nicht drüber reden. Aber dass du jetzt ein scheues Pferd, was sich gar nicht anfassen lässt, innerhalb von ein paar Tagen streicheln kannst und dass es am Seil mit dir mitgeht, also sprich Leinenführigkeit, wenn wir jetzt von Hunden sprechen, das ist jetzt schon eher recht üblich. Ich meine, ich schaue jetzt nicht, ich bin kein Mensch, der Fernsehen schaut, drum ich weiß nicht, was gerade im Fernsehen ausgestrahlt wird. Wobei, eben, Fernsehen ist ja auch immer noch sehr, vielleicht vorsichtig, was Polarisierung angeht und so.
Total. Ich habe mich nur irgendwann, also sorry, dass ich reingehe, aber ich habe mich nur irgendwann gefragt, ob es nicht auch einfach ein bisschen das Wording ist, weil wir heute, und das meine ich jetzt gar nicht wertend, so sehr darauf bedacht sind, unser Gegenüber in keiner Millisekunde in eine unangenehme Situation zu bringen.
Yeah.
Selbst wenn ich das dann innerhalb von ein, zwei Trainingseinheiten schaffen würde, sage ich mal lieber, nee, das hat jetzt 2 Monate gedauert. Wir haben das ganz langsam gemacht und ganz behutsam und wir haben immer die Grenze gewahrt. Und dann denke ich immer so, weiß ich nicht.
Ja, aber es ist auch immer die Frage, wovon sprechen wir jetzt? Also eben, dass der Angsthund, der sich gar nicht anfassen lässt, streicheln lässt und mitgehen lässt und mitgeht und du halt mit dem spazieren kannst, würde ich sagen, ja, das dauert vielleicht paar Tage, aber dass sich der jetzt nie wieder schreckt, dass wenn Menschen mir entgegenkommen, dass der komplett entspannt und schwanzwedelnd auf Menschen zugeht, ja, das dauert nicht nur ein paar Tage, das dauert dann schon auch mehr natürlich. Also ist immer die Frage, von was sprechen wir da beim Pferd? Half darauf geben und mitgehen oder einen Reiter akzeptieren und komplett sicher durch den Wald reiten? Wie viel wollen wir jetzt?
Mhm. Erklärt sich von selbst und ich glaube, wir sind auch uns einig, es geht nicht darum, dass der Hund nie wieder Angst haben darf oder scheu sein darf oder irgendwas, sondern dass er einfach einen Bezugspunkt hat und uns glaubt, wenn wir sagen, ey, wir können hier lang gehen, ohne dass irgendwas passiert, dann sollte er uns das im besten Fall glauben.
Ja, und dass du einfach Hunde halt auch, also gerade im Tierheim, ich mache ja viel im Tierheim, dass du Hunde vermitteln kannst. Du kannst keinen Hund vermitteln, der sich nicht anfassen lässt oder nur an sehr, sehr spezielle Menschen.
Wie bist du dazu gekommen, das in Tierheim zu machen?
Also ich habe früher schon immer wieder Tierheimen angeboten, was zu helfen mit schwierigen Hunden, aber eher so ein bisschen nebenbei, weil ich ja sehr viel am Hundeplatz gestanden bin und jetzt nicht so die Kapazitäten dafür hatte. Tja, dann kam, boom, Corona. Arbeiten war mal für ein paar Monate nicht mehr erlaubt, dann wieder mal kurz schon, dann wieder nicht. Und ich hatte davor schon ganz viele Kunden, die gefragt haben, hey Sarah, kannst du Online-Seminare drehen? Und ich habe immer gesagt, na, Online-Seminare, das mache ich nicht, das hilft nicht, du musst am Hundeplatz kommen und am Hundeplatz, oder halt, du musst nicht Hundeplatz sein, aber wir müssen das gemeinsam 1:1 machen, meinetwegen bei dir zu Hause oder in der Stadt oder wo das Problem halt ist. Aber Online-Seminar, das funktioniert nicht. Und ja, dann kamen immer mehr Leute, die gefragt haben, ja, kannst du nicht mal trotzdem aufnehmen, was du da machst und wie du das machst? Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt mit Corona, in Österreich kann ich eh nicht arbeiten. Dann habe ich gesagt, okay, wenn, würde ich es eh nicht herzeigen mit meinem Hund, weil der kann das ja schon. Das finde ich irgendwie nicht so authentisch, mit dem Hund, der das schon kann, nochmal die Theorie zu zeigen, wie man das lernt. Dann habe ich gesagt, okay, wenn Tierheim, ja, und in welchen Ländern kann man aktuell arbeiten? Da kam dann Kroatien recht schnell. Kroatien, da gab es nicht so viele Restriktionen. Und dann sind wir nach Kroatien. Und dann kam halt auch sehr viel natürlich. Die wollten dann, die fanden das schön, dass ich auch mit den Hunden arbeite, nicht leinenführig sind und da halt Leinenführigkeiten, Hundebegegnungen trainiere. Aber dann war halt ziemlich schnell mal so, ja, schau mal, der Hund, wenn du mit dem mal arbeiten könntest, der sitzt seit 6 Jahren hier und den können wir nicht anfassen. Und der Hund auch. Und ja, dann waren halt immer mehr die Tierheimhunde da.
Ich verstehe, dass die auf der einen Seite dann wahrscheinlich sehr dankbar sind, dass du das machst. Und frag mich gerade auf der anderen Seite, wie sehr hinterfragen die sich dann selbst, dass du das in kurzer Zeit schaffst, was die in all den Jahren dann nicht geschafft haben?
Also es sind ja ehrenamtliche Helfer. Also erstens haben die einen Vollzeitjob meistens. Die haben ja gar nicht die Zeit, so intensiv mit den Hunden zu arbeiten. Aber wir gehen ja auch in unterschiedliche Tierheime und wir zeigen den Leuten ja auch, wie wir es machen. Das heißt, die machen dann oft auch mit dem Training und lernen quasi, wie man das macht. Also wir schulen die dann kostenlos. Und ja, die machen das dann auch selber. Also die schicken mir dann noch Videos. Hey, schau mal, unser neuer Angsthund, der kann das jetzt. Also die lernen das dann ja auch. Und darum gehe ich auch ganz gerne immer wieder in unterschiedliche Tierheime, wenn Interesse besteht. Und zeige einfach Leuten, wie man die Hunde trainieren kann, weil du halt so viel besser vermitteln kannst, wenn die Hunde so ein paar Basics können.
Und ihr filmt dann quasi einfach von deinem Erstkontakt bis zu fertig einfach mit?
Genau, also wenn ich jetzt weiß, dass es ein Hund einfach nicht leinenführig ist, so haben wir unsere Leinenführigkeitsseminare gedreht. Da geht es halt immer um ein Thema. Und dann haben wir noch diese Academy, die Sarah Fink Academy, wo man quasi über die Schulter schaut beim Training. Also da ist einfach, ich gehe rein, kenne den Hund nicht, habe irgendwie gehört, dass der schwierig ist, nicht mit dem arbeiten soll. Und dann sieht man so das ganze Training.
Und wenn ich mir das dann anschaue, hilft mir das insofern, als dass ich einer sehr erfahrenen Person bei ihrer Arbeit zugucken kann und verschiedene Skills mir abschauen kann, die ich selber dann ausprobieren kann.
Genau, ich erkläre ja auch ganz genau, was ich mache, warum ich was mache, wann ich was bei einem Hund nicht machen würde, wenn der ein bisschen anders wäre oder eben bei unseren, also die Academy, da schaust du quasi über die Schulter zu, ich erkläre schon was dazu, ich weiß oft gar nicht, wohin das Training führt. Bei den Seminaren, da geht es halt wirklich um ein Thema, 10 Ruheübungen für hektische Hunde, dann zeigen wir einfach Ruheübungen her mit einem Hund, der das noch nie gemacht hat. Und dann erkläre ich halt ganz, ganz viele Sachen, dann zeigen wir manche Sachen mit mehreren Hunden her, wo man verschiedene Charaktere sieht. Bei Themen wie Leinenführigkeit, da macht es einfach Sinn. Und dann, genau, hast du quasi eine Trainingsanleitung. Ja.
Wie ist jetzt nach ein paar Jahren des Machens deine neue Sicht auf Online-Kurse?
Ja, also ich habe mich ja dann sehr, ich habe mir gedacht, ich mache das halt mal, mir ist eh langweilig, ich kann da nichts machen. Und ich war ehrlich gesagt extrem erstaunt über die positiven Feedbacks. Ich dachte, so ein paar schreiben, ja, hat mir geholfen. Und die große Mehrheit sagen mir, ja, nett, aber was soll ich jetzt damit machen? Weil ich immer gedacht habe, du musst es den Leuten persönlich zeigen. Aber tatsächlich haben sogar mir alte Kunden oft geschrieben, die am Platz waren, so Sarah, jetzt kann ich es noch viel besser umsetzen, weil ich es mir öfter anschauen kann. Wo ich mir dann gedacht habe, so, okay. Ich bin da mit dir schon 3 Stunden gestanden, aber jetzt mit dem Online-Ding, okay. Aber es ist nicht für jeden was. Es gibt Leute natürlich, die gerne sich eine Anleitung anschauen. Viele sagen auch, sie arbeiten halt viel lieber alleine dann mit dem Hund, weil sie nicht nervös sind, weil niemand dabei ist, dann können sie sich nochmal anschauen, nochmal überlegen, was vielleicht ein Fehler war, nochmal das genau anschauen. Also vielen gefällt das. Aber klar, es gibt auch den einen oder anderen, der dann halt sagt, ja, ist nicht so meins. Oder wo ich dann sage, hey, schau mal, wir haben noch eine Patentrainerin in Niederösterreich. Fahr doch mal dahin für einen Trainingsurlaub bei gravierenderen Problemen. Also gibt ja mehr Möglichkeiten, ja.
Glaubst du, dass ein Unterschied ist, dass sie selbst in dem Moment, wo sie das Video schauen können, nicht mehr eine beteiligte Person sind, sondern einfach vollkommen losgelöst von den Emotionen, von dem Stress, von was auch immer alles in dieser Platzsituation mit reinspielt, zu Hause auf ihrem Sofa sitzen, Tee trinken, ein bisschen Chips essen und sich das einfach entspannt angucken können?
Ja, ich glaube, es ist vielleicht auch gut zu sehen, dass das mit tendenziell schwierigeren Hunden als du selber hast funktioniert. Könnte ich mir vorstellen. Also wenn ich jetzt mir was anschaue und ich sehe dann einen Hund, der das eigentlich eh schon kann, dann, ich habe mir auch ab und zu Online-Seminare angeschaut, darum bin ich auf die Idee gekommen, dass das blöd ist. Und wenn ich dann Hunde sehe, die das schon alles können und ich mir dann denke, ja, kennst du meine Kundenhunde? Viel Spaß mit der Idee. Aber wenn ich sehe, okay, das geht mit Hunden, die noch viel heftiger sind, als ich jemals in der Hand hatte, ich glaube, dann gehe man mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein ran. Nicht, dass die Technik bei was anderem, bei einem anderen Trainer nicht funktioniert, aber ich glaube, du gehst mit einem anderen Selbstbewusstsein ran, wenn du siehst, oh wow, okay, wenn das mit dem Hund geht, dann sollte das mit meinem Hund auch gehen. Also wenn der Hund die Sarah komplett anspringt und ihr im Gesicht hängt und nachher schön brav Ruheübungen macht und ich sehe den kompletten Weg und dann erklärt sie noch alle möglichen Sachen dazu, warum, wie und auf was man achten muss, dann denke ich mir, denkt man sich vermutlich als Kunde, das ist halt das, was die Feedbacks eben sagen, wenn das mit dem Hund geht, dann geht es mit meinem halt auch.
Mega spannend, weil jeder natürlich erstmal glaubt, dass er das krasseste Extrem zu Hause hat. Und dann siehst du andere und denkst du, ach so, ja, nee, vielleicht brauchen wir den Online-Kurs gar nicht. Vielleicht haben wir ja auch gar kein Problem jetzt, wo ich das so sehe.
Ja, na, ganz so ist nicht wahrscheinlich. Aber ja, man sieht dann halt, was möglich ist und in welcher Zeit auch. Also die Sachen sind ja dann doch ungeschnitten oder mal kurz eine Fast-Vorwärts-Szene, wenn es zu langweilig wird. Aber du siehst dann halt auch, okay, der Hund, der vorher der Sarah voll in den Bauch reinspringt, der kann jetzt warten. Und das hat eine Viertelstunde gebraucht. Also vielleicht kriegen wir das ja auch hin mit unserem Hund. Muss ja nicht in der kurzen Zeit sein, kann ja auch mal meinetwegen ein paar Tage dauern, weil man vielleicht nicht so ganz das Timing hat, aber die Idee geht ja mit meinem Hund dann ja auch.
Ich muss ein bisschen bei dieser Zeit bleiben, weil ich das so mega interessant finde, dass du sagst, dass man diese Probleme in doch sehr kurzer Zeit lösen kann und ich im Alltag doch immer wieder erlebe, dass Menschen ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei Jahre in derselben Hundeschule sind und immer noch dieselben Probleme haben. Und ich mich dann immer frage, warum macht man das weiter, wenn das nicht hilft? Und warum, weißt du, was ich meine?
Ja, also ich glaube, man muss halt entscheiden, habe ich wirklich ein Problem, was ich nicht lösen kann? Oder ist es einfach ein Charakterzug von einem Hund, wo ich immer ein Thema damit haben werde? Also, dass jetzt ein Angsthund, dass du die in der Zeit, ich habe Kunden, die haben seit 3 Monaten, seit einem halben Jahr einen Angsthund irgendwie in einem Zimmer sitzen und können mit dem nicht rausgehen. Das ist halt natürlich ein Problem, was gelöst wird, was man schnell lösen kann. Aber eben, der Angsthund wird vermutlich immer ein sensibler, ein bisschen schüchternerer Hund bleiben. Das Thema werde ich vermutlich immer haben. Oder ein sehr hektischer Hund, mit dem kann ich Gehorsam üben, mit dem kann ich Ruheübungen üben, dass der im Alltag recht gut klarkommt. Aber der wird vermutlich immer so ein Hektik-Thema haben. Also ich habe selbst einen Border Collie, ich weiß, wovon ich spreche. Die wird nie, wenn ich aufstehe und die Leine nehme, so komplett entspannt, gechillt in ihrem Körbchen liegen bleiben und wenn ich sie dann rufe, ganz entspannt herkommen, die wird immer sagen, oh, du nimmst die Leine. Ich weiß, ich muss liegen bleiben, aber du nimmst die Leine gerade in die Hand. Ja? Das hast du natürlich immer das Thema. Also Charaktere wirst du nicht verändern können, aber du kannst sie natürlich formen und eben die groben Problematiken solltest du schon relativ zeitnah auch trainieren können. Eben, es kommt ein bisschen von Hunden auf das Thema an, aber ja, das sollte nicht jetzt Jahre brauchen.
Wenn ich jetzt zuhöre und ich habe so einen Hund, der so ängstlich ist, dass ich den nicht anfassen kann, wie ändere ich das?
Also ich meine, du kannst ja die Sarah Fink Academy anschauen, da haben wir ein paar Fälle in hunderten Stunden dokumentiert. Wie ich das mache, das kannst du dir mal anschauen, das wäre vermutlich gut. Ich arbeite halt viel mit Annäherung und Rückzug, das heißt, Angsthunde, die reagieren eben mit Fight, Flight, Freeze, also mit Flüchten, Wegrennen oder Erfrieren. Das meiste ist halt Wegrennen, das ist so das hauptklassische Ding. Oder halt mal herschnappen und wegrennen. Aber es geht eigentlich immer auf Wegrennen hinaus. Also wir sagen zwar Fight, Flight und Freeze, aber im Endeffekt geht es immer aufs Wegrennen hinaus, weil auch der Hund, der aggressiv ist, der schnappt einmal hin und rennt dann weg. Der Freeze-Hund friert ein, aber wenn du dem kurz ein bisschen Raum gibst, rennt der auch wieder weg. Also es geht eigentlich immer aufs Wegrennen hinaus. Und ich arbeite halt viel über Annäherung und Rückzug. Das heißt, der Hund läuft weg. Ich habe einen begrenzten Raum mit möglichst wenig Versteckmöglichkeiten. Also ein zu gemüllter Raum ist ein bisschen unpraktisch. Und dann gehe ich dem Hund einfach in der immer gleichen Distanz nach. Also sagen wir mal so 2-3 Meter Abstand zum Hund. Und der Hund glaubt, indem ich weglaufe oder kurz mal herschnappe und dann weglaufe, mit diesem Verhalten kriege ich mehr Distanz zu dir, zu Sarah, in meinem Fall. Und ich sage halt, schau mal, wenn du weglaufst, dann gehe ich dir nach, in einer komplett entspannten Körperhaltung, richtig gelangweilt, aber ich gehe dir nach und ich schaue dich so mit einem minimalen Fokus an. Und in der Sekunde, wo der Hund stehen bleibt, drehe ich mich um und gehe weg. Und wenn wir das ein paar Mal machen, sagt der Hund ziemlich schnell, das Muster weglaufen ist nicht so die gute Idee, aber kurz stehen bleiben ist eine gute Idee. Und irgendwann sage ich dann, ja, kurz stehen bleiben ist schon mal eine gute Idee, aber du musst dich noch ein bisschen entspannen. Und wenn der Hund sich ein bisschen entspannt, dann gehe ich weg. Und ziemlich schnell bin ich dann aber getriggert für den Hund als, Sarah kommt rein, ich entspanne mich einfach kurz. Und dann fühlt sich der aber auch nicht mehr gestresst, weil der einfach merkt, wenn ich mich entspanne, dann hört es auf. Und dann steigern wir das Ganze halt. Dann sage ich, okay, ich möchte einen Schritt auf dich zugehen. Wenn du dann immer noch stehen bleiben kannst, dann gehe ich weg. Wenn ich dich ganz kurz streicheln kann und du hältst das kurz aus, dann gehe ich weg. Wenn nicht, gehe ich dir wieder nach. Aber wenn du kurz stehen bleibst und das kurz aushaltest, dann gehe ich weg. Wenn du streicheln aushaltest quasi und vielleicht sogar ein bisschen ein aktives Verhalten zeigst, wie zu meiner Hand hinzuschnüffeln oder zu meiner Fake-Hand. Ich habe noch so gebastelte Fake-Hände, um nicht gebissen zu werden. Also wenn du ein bisschen proaktives, freundliches Verhalten zeigst, dann gehe ich weg. Und dann eben ziemlich schnell ändere ich in der Psyche von dem Hund was, dass der Hund sagt, Interesse. Und das öfter zeigt das Verhalten und die Erfahrung macht, es passiert nichts. Und dann hast du Hunde recht schnell dabei, dass sie sagen, Menschen sind eigentlich ganz nett. Die kommen her, man schnüffelt an denen und dann lassen die einen wieder in Ruhe. Und dann gehen die halt auch mit, manche nach ein paar Stunden, manche nach ein paar Tagen.
Spannend. Und da schreibe ich alles zu 100%. Ich muss gerade in meinem Kopf überlegen, in welche Richtung ich abbiege, weil ich zwei Fragen in meinem Kopf habe. Jetzt gibt es Menschen, die finden das, glaube ich, nicht so gut, wenn Hundetrainer das so machen, weil die sagen, dass das nicht so cool ist, wenn man Hunde dann in noch mehr Stress versetzt, als sie schon sind. Was würdest du darauf antworten?
Wenn der Hund, also wenn du das hinbekommst, dass der Hund mit einem Leckerli das macht, dass der herkommt und mit einem Leckerli sich streichen lässt und das funktioniert, dann mach's. Also ich bin immer dafür, wenn, never stop a running system. Also wenn es funktioniert, dann mach's. Ich sage auch jedem Kunden, ich sage in jedem Online-Seminar, wenn du das im Seminar nur das Interesse anschaust und das toll findest, ja, aber du hast die Leinenführigkeit im Rückruf irgendwie ganz anders aufgebaut, nur mit Leckerlis oder irgendeine ganz andere Strategie und die funktioniert, dann mach das weiter. Dann hörst du dir an, wenn es dich interessiert und verschenkt das Seminar, aber mach's weiter, wie du es machst. Nur wenn das halt nicht funktioniert und wenn ich sehe, dass Hunde seit eben im Tierheim oft seit 5, 6 Jahren das probiert wurde ja mit ehrenamtlichen Helfern, dass sich die reinsetzen, stundenlang ein Buch lesen, mit einer Wurst in der Hand oder neben denen eine Wurst oder keine Ahnung. Und das funktioniert nicht. Und ich sehe, okay, aber andersrum, der Hund hat einfach mal 3 Tage ziemlich krassen Stress, das wollen wir gar nicht leugnen, aber der hat ziemlich krassen Stress, aber nach 3 Tagen geht er an der Leine und nach einer Woche, wenn ich reinkomme, kommt der wedelnd her und freut sich, wenn der mich sieht, dann denke ich mir, lieber 3 Tage richtig viel Stress, als ewig lang eine Strategie verfolgen, die vielleicht nie funktionieren wird. Und wenn wir es auf Menschen uns anschauen, wenn du jetzt Angst hast, vor Menschen zu sprechen, das wird und das funktioniert, dass du halt sagst, okay, ich stelle mir das ganz oft vor und esse immer eine Schokolade, wenn ich mir vorstelle, vor Menschen zu sprechen, dann mach das halt so. Ja? Für den Fall, dass es aber nicht funktioniert, dann würde ich dir raten, vor ganz vielen Menschen zu sprechen. Am besten gleich mal vor 30. Und dann hast du plötzlich, wenn du das ein paar Mal machst, wenn du 10 Mal vor 30, 40, 100 Menschen sprichst und dann sprichst du wieder vor den 10 Menschen, vor denen du dich eigentlich gefürchtet hast, hast du kein Thema mehr damit. Aber es ist nicht schön. Es ist stressig. Aber der Weg aus der Angst führt halt immer durch die Angst hindurch. Und das ist bei Menschen so und ist auch bei Hunden so.
Crazy, dass du das sagst. Genau den Satz hatte ich gerade in meinem Kopf. Und ich hatte ein bisschen Stress beim Klettern mit der Höhe und habe mich dann mal mit einer Bergsteigerin unterhalten und die hat gesagt, wenn wir da gleich hochgehen, du gehst den nächsten Schritt und du bleibst da so lange stehen, bis das für dich fein ist und dann gehst du den nächsten Schritt, dann sagt dein Kopf dir wieder, dass das nicht geil ist, dann bleibst du wieder stehen, bis das fein ist, dann gehst du den nächsten Schritt und das kann man eigentlich 1:1 auf Hundetraining übertragen, finde ich.
Ja, klar.
Die zweite, der zweite Gedanke, der mir eben gekommen ist bei dem, was du erzählt hast, was dürfen wir alles durch Training verändern und wo ist vielleicht die Grenze, wo wir auch sagen müssten, nee, komm, das führt jetzt wirklich zu weit. Der Stress steht nicht in dem Verhältnis zu dem Nutzen, den der Hund danach hat.
Ich glaube, es ist halt immer die Frage, was ist notwendig, damit der Hund ein gutes Leben führen kann bei dir? Also wenn ich jetzt einen Hund habe, der ein Herdenschutzhund, der extrem auf alle möglichen fremden Leute reagiert und ich wohne am Land und ich gehe selbst gerne einmal im Jahr irgendwie in die Stadt mit Freunden essen, ja, dann würde ich das nicht trainieren, weil einmal im Jahr, da steht sich halt nicht dafür. Wenn ich jetzt aber einen Hund habe und ich wohne in der Stadt, dann muss ich das irgendwie trainieren oder ich gebe den Hund weg. Ja, ist auch eine Möglichkeit. Wenn ich sehe, das passt überhaupt nicht zu mir und ich hätte sogar jemanden, der den Hund haben möchte, am Land, wo es gut passt, würde ich sagen, ja, dann gib den Hund her. Das passt für den Hund besser. Wenn du jetzt aber die Alternative hast, Tierheim oder ich trainiere den Hund für die Stadt, weil ich hätte für den Hund niemanden und ich wüsste für den Hund niemanden und der Hund hängt vielleicht auch extrem an mir, dann würde ich ihn halt so trainieren, dass er mit dem Alltag klarkommt. Also ich glaube, das Wichtige ist halt immer, die Lebensqualität für den Hund herzustellen. Das ist immer mein Ziel, dass der Hund eine Lebensqualität hat, dass der Hund durch einen Wald rennen kann und schnüffeln kann. Und ich denke mir, dafür stehen auch 3, 4, 5 Tage massiver Stress, dass der Hund dann den Rest seines Lebens laufen kann und im Wald Spaß haben kann. Und die ganzen Angst, die ich alle in Pflege hatte, also wirklich über Wochen jetzt nicht nur im Tierheim kurz trainiert, die laufen alle bei ihren Leuten frei. Die sind alle vermittelt, laufen frei. Eine Hündin, die war ziemlich heftig, die hat sich wirklich mit Loopings überschlagen an der Leine. Die hat sich im Training am Zwinger noch eine Kralle eingerissen. Das war ganz witzig, weil dann konnte ich mit Blauspray jeden Tag kommen auch noch. Und die einsprühen, fand sie nochmal blöder. Die läuft in der Schweiz, darf man das offenbar, oder zumindest in dem Kanton. Die steigt ohne Leine, ohne Maulkorb in einen voll überfüllten Bus ein. Lauft frei im Wald. Also die ist jetzt nicht traumatisiert von dem Training, aber die hat natürlich mega Stress gehabt mit mir damals. Nur eben nach ein paar Tagen konnte sie halt nur alleine gehen. Und jetzt hat die ihr schönstes Leben.
Würdest du sagen, dass jeder oder fast jeder Hund eigentlich diese Kontakte und diese Interaktion möchte, es nur am Anfang eurer Zusammenarbeit noch nicht genau weiß?
Es gibt schon Hunde, glaube ich, die nicht das so toll finden, mit Menschen zusammen was jetzt zu machen. Ist schwer zu sagen, mein letzter Pflegehund, bevor ich meine Tochter bekommen habe, der ist schon so gewesen, der hat dann auch sich grundsätzlich gefreut, wenn ich gekommen bin, aber da wusste ich, ich meine, der läuft mittlerweile auch frei, aber das war sehr lange so, dass ich gesagt habe, wenn man nicht sicher mal den mal freilassen kann, der hat echt gar kein Interesse, Menschen irgendwas so viel zu machen. Wobei, der hat mir dann auch sehr viel nachgejault, wenn ich irgendwie den Raum verlassen habe. Also du merkst halt schon, es ist ein domestiziertes Tier. Die wollen halt schon irgendwie Kontakt haben. Ja. Also nicht jeder so krass wie der andere. Es gibt halt Abstufungen. Manche wollen halt wirklich extrem diesen Kontakt. Manche, wenn sie es dann sehr, sehr gewohnt sind, dann gewöhnen sie sich dran. Aber ja, du merkst, es ist ein domestiziertes Tier. Es ist kein Wildtier, was gar nie Kontakt haben will.
Zweiter Gedanke, der eben in meinem Kopf war. Du hast beschrieben die Situation, dass da einige Ehrenamtliche sehr lange dann sitzen, ich kenne das auch, und da drinnen Bücher lesen oder sich einfach neutral verhalten und darauf warten, dass der Hund proaktiv den Kontakt sucht. Warum funktioniert das nicht? Warum funktioniert das so selten?
Wenn der Hund einfach ein bisschen schüchtern ist, dann funktioniert das. Aber wenn der Hund jetzt wirklich massiv ein richtiger Panikhund ist, dann klappt das manchmal auch, wenn Leute den zu Hause haben und der das wirklich jeden Tag sieht. Aber natürlich im Tierheim, erstens kannst du es ja nie so lange machen, also keiner sitzt da jetzt wirklich wochenlang, monatelang in einem Zwinger und eben sogar oft in einem Hauskontext, wenn die Hunde adoptiert sind, nicht mal da klappt es immer, also ich habe auch Kunden, die eben ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr einen Hund irgendwie im Wohnzimmer sitzen haben und den nicht anfassen können und der auf Puppy-Pad-Matten aufs Klo geht, das gibt's auch. Warum funktioniert es bei manchen Hunden nicht, wenn der Hund halt wirklich ein richtiger Panikhund ist? Der hat ja nicht die Idee, ich muss mich da einfach mal überwinden, dann ist das Leben schön. Der weiß ja gar nicht, was dann kommt. Wenn du jetzt sagst, ich habe Angst vor Menschen zu sprechen und du weißt, ich überwinde mich jetzt einfach ein paar Mal und dann geht das, dann hast du ein Ziel im Kopf, du kannst dir das vorstellen, du weißt, okay, nachher wird es besser. Das weiß der Hund ja nicht. Und auch bei Menschen ist es ja genau das Gleiche. Ich meine, wie viele Menschen hätten irgendwelche Ziele und Träume in ihrem Leben? Und die größte Emotion, die die meisten Menschen vor irgendwelchen Träumen zurückhält, ist Angst. Sie haben Angst, ihren Job zu kündigen. Sie haben Angst, das Business aufzuziehen, was sie eigentlich wollten. Sie haben Angst, dass sie dann eben die Sicherheit nicht haben. Also sogar Menschen, die ganz logisch über Sachen nachdenken können, werden zum größten Teil dadurch gehindert, durch Angst. Und dann wollen wir von dem Hund, dass der selbst auf die Idee kommt, wie schön es doch wäre, proaktiv über die Angst, also die Komfortzone zu erweitern. Das ist halt nicht unbedingt realistisch. Ja.
Finde ich wieder super spannend. Wenn wir Menschen, also jetzt, ich bleibe bei deinem Beispiel und ich habe mich gerade gefragt, ob es nicht so ist, dass wir dann Angst haben, also wir wissen, dass irgendwas anderes besser ist, aber wir haben Angst, den Status quo zu verlieren und es geht uns danach schlechter, weil das Business nicht funktioniert. Aber jetzt haben wir zumindest unsere Vollzeitstelle, wir sind angestellt und das, damit sind wir nicht happy, aber das ist zumindest schon mal was. Ja. Bei dem Hund habe ich mich jetzt gerade gefragt, wenn der an einem gewissen Punkt ist, dass es eigentlich nur noch besser geht, wovor hat er dann Angst?
Ja, das weiß er ja nicht, dass es nur noch besser geht. Der sitzt in seiner Ecke und sagt, oh wow, du sitzt in der anderen Ecke. Wenn ich mich hier überhaupt nicht bewege, dann sieht er mich vielleicht nicht. Ja? Aber wenn ich jetzt ein bisschen in die Richtung von den Menschen gehe, vielleicht frisst er mich ja auf, ja? Oder beißt mich und tut mir weh. Der weiß ja nicht, dass es nicht, dass es schlechter nicht geht.
Ja, bin ich wieder bei dir. Das heißt, wir müssen ihm einmal zeigen, dass es etwas Besseres gibt.
Ja, also der Hund muss halt die Erfahrung, vielleicht nicht nur einmal, ja, aber der Hund muss ein paar Mal die Erfahrung machen, Berührung tut nicht weh, Leine tut nicht weh, mitgehen passiert nichts und man kann noch ganz spannende Dinge erkunden, vielleicht Eidechsen jagen oder was auch immer machen. Es passiert nichts, es ist eine neutrale bis positive Erfahrung, mit uns zu kooperieren. Ja, das Gleiche, wenn du von auf einer Bühne sprichst. Du musst die Erfahrung machen, die Menschen, die da sitzen, die fressen dich nicht. Und das klingt jetzt so lächerlich bei Menschen, aber das ist halt im Unterbewusstsein ganz stark drinnen. Reptiliengehirn sagt halt, oh, Gefahr. Und früher war es halt ein Säbelzahntiger, jetzt sind es halt irgendwie Instagram oder Menschen, die vor dir sitzen, wo du Angst halt hast davor. Das Gehirn kann das ja nicht unterscheiden, grundsätzlich. Sagt einfach nur Angst-Fluchtmodus.
Das heißt, du wärst meine Trainerin und du würdest mich auf diese Bühne schubsen, um bei diesem Beispiel zu bleiben. Jetzt würde ich von dieser Bühne wegrennen wollen. Du würdest sagen, nein, nein, du musst da drauf bleiben. Guck mal, jetzt kannst du schon mal stehen bleiben, jetzt kannst du drei Worte sagen und es ist gar nichts Schlimmes passiert.
Ja, also ich hatte selbst extrem Angst früher, vor Menschen, also vor einer Gruppe Menschen zu sprechen. Ich habe ewig gebraucht, bis ich habe, glaube ich, schon 3 Jahre lang oder so Hundetraining angeboten, tolle Vorher-Nachher-Videos gepostet, aber ich habe keine Gruppenkurse gemacht. Ich habe mich so gefürchtet vor jedem Gruppenkurs, und du hast ja bei Hundegruppenkursen nicht jetzt wahnsinnig viele Leute, irgendwie 8, 9 Leute, 10 Leute, mehr Hunde kannst du ja gar nicht machen. Und ich habe mich vor jedem Gruppenkurs so gefürchtet. Also ich kenne das Problem. Und dann habe ich einfach mal ein paar Gruppenkurse gemacht und gesagt, ich habe ganz, ganz billig Zuschauerplätze ausgeschrieben. Und ich nehme jeden Zuschauer. Einfach nur, dass ich halt mich dran gewöhne. Okay, das sind Menschen, die schauen mir zu und die töten mich nicht. Was halt im Unterbewusstsein einfach abgeht. Nicht, dass ich jetzt wirklich Angst hatte, dass mich jemand töten möchte. Aber im Unterbewusstsein sagst du halt, oh Gott, das sind ganz viele Menschen. Und was denken sich die? Finden die das gut? Finden die das schlecht? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und wenn du es dann öfter machst, ja, irgendwann bist du auch ganz entspannt damit, wenn Leute halt herkommen und das auch vielleicht nicht so gut finden, was du machst. Weil du die Erfahrung hast, dass eh nichts passiert.
Das heißt, wir müssen mit den Hunden eigentlich in die Situation rein, in die wir im ersten Schritt eigentlich sagen, nee, da gehen wir auf gar keinen Fall mit dem hin, da hat der richtig Stress.
Ja. Und du musst halt auch, also wenn der Hund jetzt Angst hat, eben vor ein, zwei fremden Personen auf der Straße, und du übst dann ewig lang ein, zwei Personen, 100 Mal wiederholen, dass ein, zwei Personen kommen, eine Wurst fallen lassen und weitergehen, dann wirst du auch Fortschritte machen. Mhm. Aber die krassesten Fortschritte machst du, wenn du was machst, was viel schwieriger ist. Wenn du sagst, okay, wir gehen jetzt nicht vielleicht gleich in die Innenstadt, aber in eine bisschen belebtere Region. Und nachher sind plötzlich 2 Leute gar kein Thema mehr. Weil du diesen Kontrast hast, dann sagt der Hund, ah, ja, nur 2 Leute, ist ja kein Thema. Gleich was bei uns abgeht im Hirn. Machst einen Kurs mit 50 Leuten, nachher bist du entspannt mit 10. Ist genau das Gleiche.
Jetzt hören wir dir zu. Und es hört sich alles sehr logisch an. Und du zeigst auch über deine Arbeit, dass das funktioniert. Und einige Kollegen, Kolleginnen zeigen auch, dass das funktioniert. Warum machen wir das nicht einfach alle so, wenn das funktioniert?
Das frage ich mich auch. Aber aus Ideologie würde ich sagen. Also aus Hundetraining ist so ein bisschen zur Religion verkommen, kommt mir vor. Also ich bin selbst in einer Sekte aufgewachsen. Meine Eltern sind in so einer Glaubensgemeinschaft. Ich fand das immer ziemlich komisch. Und da merke ich halt auch ganz stark, du darfst das halt nicht hinterfragen. Es gibt eins, was richtig ist, eine Ideologie, alles andere ist falsch. Es wird ganz, ganz radikal, wenn andere Menschen beschimpft, die das nicht so machen wie du. Ja, ich glaube, das ist halt so ein bisschen auch in der Hundeszene ganz stark, dieser sektenhafte, es gibt nur noch nach Trainer XY ist gut und nur noch nach Trainer, ich sage auch immer, wenn es eben anders funktioniert als meins, mach's. Es ist nicht so, dass ich das einzige Richtige mache.
Glaubst du, wenn du damals woanders gestartet hättest, dass du trotzdem heute bei deiner jetzigen, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, Methode wärst? Oder wärst du dann in dieser anderen Bubble geblieben?
Wie meinst du? Ohne Pferdetraining?
Ja, oder also ne, du sagst, es gibt verschiedene Ansätze im Hundetraining. Und ideologisch gesehen scheint das sehr wichtig zu sein, wenn du einmal irgendwo angedockt hast, dann bleibt man dabei. Ob man das bewusst macht, unbewusst macht, wie auch immer. Jetzt hast du bei einer Methode angefangen, bei der du heute irgendwie auch noch bist. Wenn du bei der für dich in Anführungsstrichen falschen Methode angefangen hättest, glaubst du, du hättest geswitcht und wärst heute auch an dem Punkt, wo du bist? Oder wärst du heute eine ganz andere Trainerin, die irgendwie auch mit Keksen um sich werfen würde und tanzen würde?
Ich hatte tatsächlich eine Phase, wo ich auf ganz auf rein positiv war. Also ich habe als Jugendlich, also ich habe mit 12 meinen Labrador bekommen, meinen ersten Hund. Und ich habe ja damals eben unterm Tisch die ganze Zeit Hundebücher gelesen. Und das war damals schon sehr viel auf rein positiv mit den Hundebüchern. Nicht so krass wie heute, aber sehr viel. Und das hat ja alles mit dem Labrador recht gut funktioniert. Es war ein Labrador. Mit Keksen kannst du alles machen.
Super, ja.
War dafür ausgelegt quasi. Und ich habe damals sehr, sehr krass geschimpft als Jugendliche mit so 13, 14, 15, 16 Jahren. So ab 16 hat es dann geswitcht, würde ich sagen. Habe ich ganz, ganz krass hergezogen über jeden, der irgendwas mit Korrektur gemacht hat. Weil ich ja gesagt habe, ja, aber schau mal, das geht ja mit meinem Labrador. Und ja, dann habe ich halt irgendwann gesehen oder mit Hunden, mit Freunden. Ich wollte dann immer alle Hunde trainieren. Ich habe überall angeboten, hey, kann ich einen Hund trainieren? Habe Hundegassi gefühlt von allen möglichen Nachbarn. Habe mir halt gesehen, so, oh, okay, das, was mit meinem Labrador geht, das geht jetzt nicht unbedingt mit jedem Hund so. Und dann habe ich mir halt auch andere Sachen angeschaut. Dann bin ich in die Pferdeszene immer mehr reingekommen und habe halt dann angefangen zu schauen, was geht halt bei dem Hund. Und wenn es nicht geht, habe ich halt angefangen, andere Strategien zu finden. Und eben, manche Sachen mache ich ja auch jetzt rein positiv. Tricks, super. Ich mache mit meinem Hund so Spürhundetrainings, die ich kann Trüffel suchen und sowas. Mache ich alles über positive Bestärkung. Findet die toll, finde ich toll. Aber ich mache halt nicht mehr alles. Und ja, ich glaube, mit je mehr Hunden man arbeitet, das und halt aber auch arbeitet, bis man zu dem Ergebnis kommt, nicht arbeitet und sagt, es geht mit dem Hund halt nicht, dann sieht man halt auch, glaube ich, dass es vielleicht Sinn macht, sich verschiedene Sachen anzuschauen und nicht nur nach einer Methode zu arbeiten, weil es eine Ideologie ist.
Gefällt mir. Harter Cut, aber du hast ein Buch geschrieben im Kosmos Verlag, Die geheime Welt der Straßenhunde. Wie kam es dazu?
Ach ja, wir sind eben seit Corona recht viel in Tierheimen, weil dann eben das immer mehr angekommen ist. Bei den Leuten ist sehr gut angekommen, die Online-Seminare mit Tierheimhunden. Und dadurch waren wir halt zwangsläufig sehr viel in Ländern mit Straßenhunden. Ich war als Kind schon recht viel in Ländern mit Straßenhunden. Also ich bin eben in so einer Sekte aufgewachsen, von der ich nicht viel halte. Aber dadurch war ich halt sehr viel ich war mit, ich glaube, 8, 9 Jahren zum ersten Mal in Rumänien. Das war noch ein ganz anderes Rumänien. Da waren viel mehr Straßenhunde als heute. Heute sind immer noch viele, aber damals waren, ich würde sagen, 90%, 80% mehr als jetzt. Da gab es ja zwischen, ich glaube, 2014, 2017, diese ganz, ganz große Reinigungsaktion, haben sie es, glaube ich, genannt, wo sie wirklich ganz viele Hunde erschlagen, verbrannt, ganz schlimm, umgebracht haben. Da war gerade in den Medien irgendwie, dass ein Kind, ich glaube, ein 3-4-jähriger Bub, ist angeblich von Straßenhunden getötet worden. Haben sie riesig aufgezogen als Medienkampagne. Im Polizeibericht steht drin, es waren Wachhunde von der Firma, aber sie haben es halt als Propagandading genutzt, haben ganz viele Hunde umgebracht. Und ja, wie kam ich jetzt dazu? Ja, da war ich war halt auch schon viel in Polen, in allen möglichen Ländern mit Straßenhunden, auch als Kind schon. Ich habe die immer ganz viel beobachtet. Ich fand eben diese ganzen religiösen Sachen nicht so spannend und habe halt die ganze Zeit Hunde beobachtet, mit denen gespielt und mich irgendwie weggeschlichen die ganze Zeit. Ja, und dann halt, dadurch, dass wir jetzt viele Länder mit Straßenhunden waren, haben halt, und ich war auch davor im Urlaub, ich habe immer Urlaube so geplant, dass wir Straßenhunde beobachten können. Ich fand das immer extrem spannend, wie die miteinander interagieren, wie die so körpersprachlich miteinander kommunizieren. Und jetzt waren wir halt noch mehr immer in Ländern mit Straßenhunden und sind denen dann nachgegangen oft, haben geschaut, was die machen wieder. Aber irgendwann verlierst du die Hunde immer. Irgendwann rennen die durch ein privates Grundstück durch, du kannst denen nicht mehr nachgehen. Dann siehst du sie vielleicht 3 Stunden später wieder und manchmal siehst du sie 3, 4 Tage nicht mehr, manchmal sieht sie gar nicht mehr. Und du fragst dich dann halt, ja, wo ist denn dieser Hund jetzt hin? Was macht denn der? Der schlaft da irgendwie 5 Stunden und dann plötzlich passiert was Spannendes, der Hund rennt weg und du hast keine Ahnung, wo der hin ist. Oder er rennt zu schnell und du kommst halt nicht nach. Und dann haben wir halt gesagt, naja, was wäre, wenn wir so ein GPS-Halsband mal raufgeben? Und dann haben wir gesagt, na gut, wenn wir GPS raufgeben, dann machen wir gleich auch so einen Aktivitäten-Tracker rauf, dass wir sehen, Schlaf, also was macht der, wenn der da am Berg oben ist? Schlaft der, rennt der, was tut er? Und ich fand es halt dann so spannend, dann haben wir halt das immer mit mehr Hunden gemacht. Ja, dann haben mehrere Verlage? Die Mehrzahl von Verlag? Verlage, glaube ich. Wir haben gefragt, ob wir mit ihnen, ob ich ein Buch darüber schreiben würde. Ja, warum nicht? Wäre spannend. Und dann haben wir ein Buch geschrieben.
Mega spannend. Was ist das, was man so beobachten kann, wenn man Straßenhunde beobachtet? Für die meisten, die hier zuhören, wird das etwas sein, was sie noch nie gemacht haben, weil ich vermute, dass die meisten hier aus Deutschland, der Schweiz, vielleicht Österreich oder so, wo es einfach keine Straßenhunde gibt, leben und daher das nicht zu ihrem alltäglichen Leben gehört.
Ja, ich glaube, es sind wenig Menschen so komisch und sitzen die ganze Zeit auf einer Müllhalde und schauen sich Hunde an. Ist auch vielleicht nicht ganz so empfehlenswert, stinkt meistens recht. Also ich war jetzt wieder mal tagelang in Bosnien auf einer Müllhalde. Mhm. Was beobachtet man da? Ich glaube, die meisten stellen sich das viel schlimmer vor, als es ist. Also es ist nicht so, dass es allen Straßenhunden schlecht geht. Das, glaube ich, ist sehr stark in den Köpfen von den meisten Leuten verankert. Also klar, es gibt Hunde, denen es schlecht geht. Wir kommen auch selten aus einem Land mit Straßenhunden ohne einen Straßenhund zurück, den wir irgendwo mitgenommen haben, weil der halt wirklich Hilfe gebraucht hat, weil der verletzt war oder so. Also das gibt es. Die Hunde leben auch nicht so lange wie ein Haushund. Muss man aber auch ganz klar sagen, Wildtiere leben auch nicht so lange wie Zootiere. Und ja, manche wollen zu Hause, manche sind sehr anhänglich, manchen gefällt dieser Anschluss, manchen, glaube ich, aber auch gefällt dieses Leben sehr gut. Ja, du siehst halt Hunde, die ihre Rituale haben, die dann oft von, mit den Halsbändern haben wir es ganz krass gesehen, Hunde, die halt wirklich ihre Rituale haben, die mehrere Bezugspersonen haben, die mehrere Namen haben und die halt von einer Bezugsperson zur anderen wandern, das gibt es halt oft. Das ist ganz lustig. Ich habe das noch nicht so genau, weil es immer sehr, also mit den Halsbändern, das ist richtig schwierig, dass die oben bleiben. Das war die größte Schwierigkeit für dieses Projekt, dass die Halsbänder oben bleiben, weil die Leute, auch wenn du fragst, die ganzen Einheimischen, ist das ein Straßenhund? Ja, ist ein Straßenhund. Ja, gehört niemandem. Ja, kannst du raufgeben. Wartest 3 Stunden, lauft dir irgendwo rein, hat eine Bezugsperson da und die kriegt die Krise, warum der Hund ein Halsband hat. Aber was ich immer wieder gesehen habe und was ich gerne auch noch in Zukunft mir mehr anschauen würde wollen und wirklich versuchen würde, gern monatelang denselben Hund wirklich zu tracken, nicht nur eine Woche oder so. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Hunde Wochentage kennen, also Uhrzeiten sowieso, aber auch Wochentage.
Ja.
Ich habe es zum Beispiel in Griechenland gesehen, das war ganz spannend, da hatten wir auch auf einer Hündin einen Tracker oben, die ist vor einem Supermarkt gewesen. Und dann war es Sonntag, dann ist sie nicht mehr zum Supermarkt zurückgekommen. Dann wurde mein Tracker geklaut und konnte ich nicht mehr viel dazu sagen. Aber das Spannende war, ich war auch am Sonntag bei dem Supermarkt und da war kein Hund vor dem Supermarkt. Am Samstag, wo ich den Tracker raufgegeben habe, waren Unmengen vor dem Supermarkt und da war der Supermarkt offen. Und das Spannende war dann aber, ich dachte halt, ja, also bei der Hündin, die nicht mehr zurückkommen ist, fand ich es schon spannend, dass die aus der Ferne, 10 Kilometer entfernt, nicht mehr zurückkommt. Und das Spannende war dann aber, ich dachte, okay, die ganzen Hunde, die vorher vor dem Supermarkt waren, alle anderen Straßenhunde, dass die nicht dort sind, weil sie halt sehen, das sind keine Menschen, das sind keine Autos, da gibt es halt kein Futter heute von den Leuten, die einkaufen gehen. Aber am nächsten Tag, am Montag, wo der Supermarkt ja normalerweise offen hat, war ein Feiertag. Und das wusste ich auch nicht und bin hingefahren, weil ich was einkaufen wollte. Und da waren Unmengen an Hunden vor dem Supermarkt. Und die haben sich alle sehr gewundert, warum zu ist, genauso wie ich. Ja? Deswegen ein griechischer Feiertag. Also das fand ich sehr spannend, dass Hunde offenbar wirklich Wochentage kennst du als eine einzelne Beobachtung, kann man jetzt nicht so viel dazu sagen. Aber so ähnliche Sachen haben wir halt öfter gesehen. Also auch ein Hund in Griechenland, das war auch Griechenland, genau Griechenland. Da war ein Tankwart und der Tankwart mochte diesen Straßenhund, der hat ihn immer gefüttert und mit dem gespielt und so. Aber der Chef von dem Tankwart mochte den nicht. Und der Chef ist immer, ich müsste nachschauen, ich habe es aufgeschrieben damals, aber ich glaube immer so um 8 herum nach Hause gegangen. Und der Hund, dann haben wir es gesehen auf dem GPS-Ding, der hat immer so einen Kilometer vor der Tankstelle gewartet. Bis der Chef nach Hause gegangen ist, jeden Tag. Und dann war aber Zeitumstellung und dann war der Hund eine Stunde falsch dran. Ne? Also das fand ich schon spannend, dass die oft wirklich ein sehr gutes Zeitgefühl haben. Also ich glaube, viele Sachen kennt man doch nicht oder weiß man nicht über Hunde so genau im Detail.
Definier mal aus deiner Sicht, was ein Straßenhund ist. Weil so wie du es jetzt erzählst, scheinen Straßenhunde schon viel Kontakt doch zu Menschen zu haben.
Ja, es sind domestizierte Tiere. Also du findest jetzt irgendwo in den Wäldern Rumäniens findest du keine Straßenhunde. Die findest du immer nur in Ortschaften bei Menschen. das, im Wald gibt es keine Hunde. Ja, also sie leben immer mit Menschen zusammen, das ist ein domestiziertes Tier. Ist ähnlich wie wie Stadttauben eigentlich. Mhm. Tauben, Stadttauben sind ja auch eigentlich ausgesetzte Haustiere. Das heißt, die wurden domestiziert, die sind ortstreu, also die bleiben immer an einem Ort grundsätzlich. Und bei diesen Taubenwettflügen, Taubenrennen quasi, gehen halt immer wieder welche abhanden, die schaffen es immer nach Hause und die bleiben dann eben in Ortschaften. Ja, die leben halt mit den Menschen. Du findest Straßentauben ja auch nicht irgendwo im Wald. Das Gleiche ist eigentlich bei Hunden. Also die suchen schon immer wieder den Menschen, die brauchen den Menschen. Also die wenigsten Hunde schaffen es jetzt mit Jagen alleine zu überleben. Also die werden auch alle gefüttert irgendwie. In ganz vielen Ortschaften, in Griechenland, in Bulgarien, haben überall gesehen, da gibt es ganz oft Futterstellen. Also es gibt immer wieder, es gibt in jedem Ort die Person, die Hunde mag. Da gibt es noch oft so Sachen, dass du irgendwo gehst, dann kommt eine Person aus dem Haus raus und zig Hunde stürmen zu dieser Person hin. Also es gibt, diese Person gibt es in jedem Ort irgendwie, die Hunde mögen. Und ja, was ist eine Straße? Und deine Frage, ich habe das auch im Buch halt immer so ein bisschen versucht, differenziert zu sehen. Also wir haben halt immer von freilebenden Hunden wieder gesprochen, weil dieser Übergang, was ist in Straßen, und das ist so fließend. Also gerade so in Ländern, Bulgarien, Rumänien, wo die Hunde seit Generationen auf der Straße leben und jetzt nicht ausgesetzt direkt sind, da ist es halt meistens so, dass die meisten uns irgendwie Bezugspersonen haben oder mehrere Bezugspersonen haben, aber eben, oder die gehören manche auch einer Person, aber in den meisten Ländern ist es nicht so, dass du sagst, du gehst zum Züchter und holst jetzt einen Golden Retriever, sondern da ist ein Straßenhund und du findest den nett und du fütterst den. Und der kommt halt dann öfter und irgendwann sagst du halt, das ist dein Hund oder der wohnt hier. Oder der kläfft recht viel, dann gibst du eine Kette und sagst, das ist ein neuer Wachhund. Das ist nicht so schön, ja, das ist Straßen vermutlich schöner. Aber du kaufst dir jetzt keinen kläffenden Wachhund in der Regel, sondern eben der Nachbar hat Welpen von seinem kläffenden Hund, die kläffen gut und wenn die Welpen auch gut kläffen, dann nimmst du einen. Aber es ist nicht so, dass du dir Hunde kaufst und drum, was ist ein Straßenhund, was ist ein Hund, der Lieblingsstraßenhund von jemandem ist. Das ist alles sehr fließend. Ja.
Crazy. Wie sieht so ein Alltag von so Hunden aus? Kannst du das ein bisschen beschreiben?
Der Alltag von so Hunden, ja, ganz unterschiedlich. Also kommt daran, wo der Hund ist. Manche leben in so Gruppen, also nicht jetzt im Sinne von einem Rudel. Gibt's auch, also dass die wirklich eine Gruppe bilden, die alles zusammen macht und durch die Gegend zieht. Das haben wir jetzt in Bosnien wieder gesehen, in Bihać, da gab es so eine Gruppe. Aber das Problem ist, dass die dann meistens oft so Sachen entwickeln, dass dann einer dabei ist, der Menschen anbellt und dann bellen alle Menschen an und diese Dynamik stört dann halt die Menschen und dann werden die ziemlich schnell in den Tierheim gebracht. Das heißt, Hunde würden schon dazu neigen, Gruppierungen zu bilden oft, aber sie machen es, oder die es machen, kommen halt in Tierheime und darum sieht man es selten, würde ich sagen.
Okay, spannend.
Was es oft gibt, ist halt, dass Hunde bei einer Tankstelle oder so liegen, wo halt ein Futter ist oder von einem Bäcker oder so. Aber die machen jetzt nicht unbedingt alles zusammen und das nicht so eine Dynamik, so eine Extreme, weil die werden dann halt auch eher geduldet. Und halt Hunde, die einzeln rumlaufen. Es gibt halt alles. Kommt drauf an, wo der Hund lebt. Oder bei der Müllhalde, da ist halt, die haben jetzt so gar keinen dauerhaften Menschenkontakt, wie jetzt in der Stadt. Sondern da ist eben so im Bihać, da gibt es außerhalb von Bihać beim UNA Nationalpark eine sehr große Mülldeponie. Das kommt aber in dem Buch nicht vor, das habe ich jetzt angeschaut. Und dort ist halt so, die Stadt bringt Straßenhunde, die irgendwie stören oder ja, halt zu viele sind, zu der Mülldeponie mitten im Wald. Das heißt, die sind nicht alleine auf die Idee gekommen, ohne Menschen im Wald zu wohnen. Die wohnen nur so weit weg von Menschen, dass sie nicht mehr wissen, wie sie zu Menschen zurückfinden könnten. Und es gibt halt Organisationen, die sie dort füttern. Da kommt jeden Tag kommen Leute hin, die sie füttern. Die haben natürlich einen anderen Alltag als jetzt ein Hund, der in der Stadt lebt. Also dort haben wir auch einen Hund getrackt, der jagen gegangen ist. Das habe ich sonst eigentlich nicht wirklich erlebt. Also nicht in dem Ausmaß, in einem Ausnachspringen oder so. Ja, aber jetzt nicht wirklich durch den Wald kilometerweise jagen gehen. Das haben die halt dann dort angefangen, weil denen vermutlich langweilig ist den ganzen Tag, weil da gibt es ja keine Menschen zu beobachten. Da fahren ab und zu LKWs vorbei, Müll abladen, aber das war es dann halt auch schon. Und in der Stadt ist halt oft so, ja, manche ziehen halt von Restaurant zu Restaurant oder von Bezugsperson zu Bezugsperson. Das ist ganz unterschiedlich, ja.
Würdest du sagen, dass die Mehrheit der Hunde nett ist?
Nett, ja. Also wir haben jetzt gegenüber fremden Hunden, ist schon ein bisschen schwieriger vielleicht. Mhm. Im eigenen Hund durchlaufen. Aber jetzt nicht, dass die herkommen und sich verbeißen, sondern dass die halt dich anbellen. Ja. Aber grundsätzlich ja, wobei man auch da wieder sagen muss, die Hunde, die nicht nett sind, also sprich die, die wirklich Menschen beißen, Kinder beißen, die werden halt ziemlich schnell eingesammelt. Also das duldet halt kein Mensch dort. Ja. Ich habe jetzt auch, es gibt ein Video von mir tatsächlich, wo ich einen Hund mit einem Regenschirm schlag. Da wurde auf der Mülldeponie ein Steff ausgesetzt. Ist aber nachher draufgekommen, dass der wurde jemandem in Bosnien zum Aufpassen gegeben, ist abgehaut und die Müllabfuhr, die Hunde einsammelt und im Nationalpark aussetzt, die hat den Hund dort ausgesetzt. Und der hat sich dann in den Hund, in einen anderen Straßenhund verbissen. Und ich hatte halt nur gerade einen Regenschirm im Auto und habe halt versucht, dann den Hund da wegzuprügeln. Hat auch funktioniert. Also das ist halt, wenn Hunde ausgesetzt werden und dann halt da plötzlich eine ganz neue Dynamik reinkommt. Ein Hund, der auf der Straße und erleben sich überhaupt nicht gewöhnt ist und nicht gewöhnt ist, dass ihm jemand Futter wegnimmt oder so. Das ist halt schwierig vielleicht. Aber sonst, ich hatte wirklich eine einzige Situation, wo mich ein Straßenhund ziemlich angegangen ist. Und der war aber, also ich wollte ihn eigentlich fangen gerade, hab's dann aber nicht mehr gemacht, weil er noch abgehauen ist. Der war am ganzen Körper voll mit Räude. Bin mir nicht sicher im Nachhinein, ob er vielleicht sogar Tollwut oder so hatte. Also bin froh, dass ich ihn nicht angefangen habe. Der hat wirklich sehr heftig ausgeschaut. Das ist nicht so oft, dass ich sowas sehe, dass Hunde so heftig ausschauen. Aber der hat wirklich heftig ausgeschaut. Und der ist mich dann auch sehr aggressiv mir entgegengesprungen. Hat dann zwar vor mir abgestoppt, zum Glück, ja, aber das ist eher selten, dass sowas passiert. Zumindest in Ländern, wo ich war. Also jetzt Rumänien, Bulgarien, Türkei, Bosnien. Das war jetzt nie, dass die extrem aggressiv sind.
Würdest du prinzipiell sagen, dass die ein gutes Leben haben?
Ich würde, also Welpen haben es sehr schwer. Mhm. Welpen sterben 80, 90, oft 100%. Mhm. Pavo ist ein Riesenthema. Mhm. Hast du aber auch in Tierheimen leider ganz viel. Also auch in Tierheimen, die meisten Welpen überleben das nicht. Ich habe selbst mal 8 ausgesetzte Welpen in Rumänien ins Tierheim gebracht. Haben alle nicht überlebt, alle Pavo, am Pavo gestorben. Also Welpen haben es definitiv richtig schwer auf der Straße. Wenn der Hund jetzt vielleicht sogar schon seit Generationen auf der Straße lebt und dass der dort angepasst ist, also in Griechenland zum Beispiel sind alle Straßenhunde, in den meisten Orten sind die Straßenhunde gechippt, geimpft, entwurmt, ja. Die haben Futterstationen, die haben es natürlich gut. Ja. Klar gibt es mal Hunde, der angefahren wird oder so, wie halt auch Wildtiere, aber ich würde sagen, denen geht es im Großen und Ganzen ganz gut. Aber natürlich, es gibt auch Hunde, die eben, ich habe mal einen Hund eingesammelt, der angeschossen war. Der lebt mittlerweile in Deutschland mit einem Rollstuhl, ne? und läuft durch die Gegend. Aber eben, hätte ich den jetzt nicht gefunden, wäre es natürlich ziemlich, ziemlich schlimm für den gewesen. Also ist immer die Frage, das Einzelschicksal oder die Mehrheit. Mhm. Ja, und sie werden doch nicht so alt. Jetzt kannst du sagen, ja, schrecklich, dass sie nicht so alt werden. Ich glaube, es ist viel, wie du es interpretierst. Ganz. Und du kannst den Hund nicht fragen. Also du kannst doch die Einheimischen fragen. Das ist immer lustig, wenn du mit Einheimischen sprichst. Du redest über einen und denselben Hund. Der eine Einheimische will den Hund unbedingt vermitteln, weil der Hund so arm ist und komplett abgemagert ist und ausgehungert ist. Obwohl der eigentlich nicht abgemagert ist, aus meiner Sicht zumindest. Und vielleicht sogar übergewichtig, aber der hat zu wenig zu fressen. Der andere Einheimische will nicht mal, dass ich ein Halsband draufgebe, weil der Hund soll frei sein und glücklich sein. Also sogar die Einheimischen sind sich nicht einig und den Hund kannst du nicht fragen. Ich persönlich würde sagen, ich glaube, viele mögen dieses freie Leben gerne. Viele hätten aber gerne mehr Bezugspersonen oder laufen ganz gerne Menschen nach.
Okay.
Aber ich würde nicht sagen, dass unbedingt der gleiche Hund dann vielleicht in der Stadtwohnung so glücklich wäre, der 20 Kilometer jeden Tag jagen geht durch den Wald. Aber ich kann ihn auch nicht fragen, ich kann es dir nicht sagen.
Wie siehst du diesen Aspekt, dass sie, wenn sie auf der Straße wohnen, im Prinzip mehr oder weniger so ihre eigenen Entscheidungen treffen und ab dem Moment, wo sie bei uns wohnen, wir ja viele Entscheidungen für sie übernehmen? Glaubst du, das finden die gut oder nicht so gut?
Kommt auf den Hund an. Also wenn du jetzt einen sehr freiheitsliebenden, wie bei Menschen halt, weißt du, das ist das Gleiche auch da. Wenn du einen sehr freiheitsliebenden Hund hast, der das liebt, diese Selbstentscheidungen treffen, ein sehr selbstständiger Hund, der wird das vermutlich ziemlich blöd finden. Hast du jetzt so ein schüchternes Hündchen, was eh sehr froh ist, wenn du ihm jede Entscheidung abnimmst, dann ist der happy. Ist gleich wie bei Menschen. Also manche, ich könnte mir absolut nicht vorstellen, angestellt zu sein. Für mich wäre das die Hölle. Mhm. Ich würde, glaube ich, alles machen. Ich würde vorher irgendwo in Bali am Strand zelten und mich von Kokosnüssen ernähren, bevor ich angestellt bin. Also ich war 1,5 Jahre angestellt. Ich hatte eine ganz, ganz liebe Chefin. Ich durfte alles. Ich habe gefragt, kann ich da frei haben? So, ja, ist blöd, aber ich finde den Weg. Ja. Aber für mich, ich mochte die total gerne. Aber ich fand es schrecklich, nur zu fragen, ob ich da frei haben darf und jemand anderer könnte Nein sagen. Für mich war das die Hölle. Also ich bin absolut nicht gemacht für Angestelltenleben. Andere Menschen sagen, boah, dieser Stress, selbstständig sein, nicht jeden Monat den gleichen Gehalt zu kriegen, furchtbar, ich würde das hassen, was du machst. Anders, ich glaube, so geht es Hunden auch. Manche lieben es, manche hassen es.
Verrückt. Nach dem Gespräch mit dir oder diesem kurzen Auszug ist auf jeden Fall für mich so ein bisschen das, was ich mitnehme, dass wir, glaube ich, sehr häufig ein vollkommen falsches Bild von Straßenhunden haben, die so losgelöst von allem auf der Straße wohnen. Und wenn man dir jetzt so zuhört, haben die viel mehr Kontakt zu Menschen und zu den Menschen, die da einfach wohnen, als man so im ersten Schritt annehmen würde. Natürlich immer noch weit entfernt wahrscheinlich von dem, wie wir es hier in Deutschland machen mit, du hast einen Hund, der wohnt bei dir in der Wohnung und wenn du rausgehst, geht der raus. So. Aber du hast oft gesagt, dass sie Bezugspersonen haben, dass sie dieselben Orte haben, wo sie immer wieder auftauchen, dass sie gefüttert werden. Wie viel Bewegung konntet ihr tracken bei diesen Hunden am Tag?
Ganz unterschiedlich. Das fand ich richtig spannend. Also du kannst halt, also ich habe davor auch gedacht, man wird vermutlich so ungefähr sagen können, die meisten Hunde machen so und so viel. Hunde brauchen ungefähr so und so viel Auslastung. Das war so mein Ding im Kopf.
Ja.
Und das Fazit ist, Hunde sind so unterschiedlich, was ja, wenn man genau drüber nachdenkt, ja auch Sinn macht. Also es gibt einfach so viele Rassen. Ich weiß gerade nicht die genaue Zahl an Rassen. Es gibt ein paar hundert Hunderassen. Und du hast dann alles. Du hast vom sehr entspannten Neufundländer-Hundebesitzern mit sehr entspannten Neufundländern, die einfach einen Golden Retriever aus einer Showlinie, den ganz entspannten. Und Mali. Also das ist halt, sind halt Welten irgendwo, ja. Und das war halt bei den Straßenhunden auch so. Also ich habe Hunde getrackt, die an manchen Tagen 15 Minuten hochaktiv waren. Also hochaktiv heißt von A nach B gehen. Laufen, rennen, alles in die Richtung. Ich habe Hunde getrackt, die sind überhaupt nie gerannt. Die sind nur von A nach B gegangen. Crazy. Oder halt gejoggt, aber nicht gesprintet. Und ich habe Hunde getrackt, die waren 8 Stunden am Tag in den Bergen unterwegs, sind mit den Touristen raufgegangen am Berg und mit den Skifahrern runtergesprintet. Und das 8 Stunden am Tag. Und zwar nicht, weil die, ich meine, vielleicht haben die besseres Essen mitgehabt, aber nicht, weil die einfach hungern waren, weil es gab im Ort Futterstationen. Nur Trockenfutter, ja. Aber vielleicht hatten die oben besseres Essen, aber die sind nicht aus Hunger mitgerannt. Ja. Nicht, dass die einfach hungern waren. Die fanden es richtig lustig. Am Weg auch haben sie noch Autos verbellt. Die gibt's auch. Und dann gibt's eben die Hunde, die ja 15 Minuten am Tag irgendwie so ein bisschen durch die Stadt schlendern. Und da ihre eine Bezugsperson haben, die immer Futter draußen stehen hat für die Hunde. Also die meisten Hunde würden ja ohne Menschen nicht überleben. Es ist ein domestiziertes Tier, wie die Stadttauben auch. Ja, die suchen nicht ihr eigenes Futter so richtig. Die würden nicht überleben, Hunde auch nicht. Das heißt, die meisten Hunde haben Menschen, die sie irgendwie füttern und sich kümmern. Ganz wenige, die wirklich jagen gehen und selbst sich ernähren könnten. Die meisten nicht.
Mega spannend. Nach dem Schreiben von dem Buch, was wären deine nächsten Wünsche oder so, wenn du es dir aussuchen könntest? Was würdest du gerne näher beobachten, weiter beobachten? Wo geht dein Interesse hin?
Ich würde gerne mal, also wir haben jetzt immer so punktuell Hunde beobachtet, immer so ein paar Tage lang Tracker aufgegeben. Wir haben auch gesehen, die machen eigentlich immer so das ähnliche Sachen jeden Tag, aber es war auch sehr schwierig, Hunde wirklich länger zu tracken. Ich würde gerne schauen, ob ich das wirklich mal hinkriege, dass ich in einem Ort Hunde über wirklich Wochen, Monate track und vielleicht sogar noch ein zweites Mal die gleichen Hunde. Das fände ich sehr, sehr spannend. Also wirklich mal einen langen Zeitraum noch mehr. Ja, vielleicht machen wir das ja auch die nächsten Winter, also jetzt im Jänner überlegen wir, nach Marokko zu fahren und das zu machen. Mit der Hoffnung, dass es dort besser klappt und die Halsbänder eher oben bleiben. Ja, mal schauen.
Spannend. Alles, was du sagst, ist irgendwie so spannend. Jetzt sagst du, die machen im Prinzip jeden Tag mehr oder weniger dasselbe. Und ich mache mir hier Gedanken, wie oft ich dieselbe Strecke mit meinen Hunden Gassi laufen kann, damit denen nicht langweilig wird. Und überleg schon, wo man noch überall lang gehen könnte. Verrückt.
Also die könnten ja auch oft, die können ja hingehen, wo sie wollen.
Ja.
Frei. Aber die bleiben eher meistens auf einem Ort. Es gibt auch Hunde, die gehen keinen halben Kilometer weg von dem Ort, wo sie sind. Und ich weiß genau, wenn ich hinkomme, auf der Bank liegt der Hund. Da brauche ich gar nicht auf den Tracker schauen, der liegt dort. Und es gibt Hunde, die ich wirklich suchen muss mit GPS, weil die irgendwo im Wald rumlaufen. Also es gibt halt alles. Ja. Es kommt halt voll auf den Hund an.
Mega spannend. Bevor wir es gleich abschließen, was sind Hunde für dich?
Was sind Hunde für mich? Das ist die schwierigste Frage am Schluss. Was sind Hunde für mich? Zum einen natürlich dieses Begleitung, jemand, der immer dabei ist. Ich finde das total nett, dass ich einfach immer jemanden dabei habe. Egal, wo ich hingehe, in den Wald gehe, es kommt immer jemand mit, der Spaß hat, der lustig drauf ist. Das ist schön. Aber mir ist, ich möchte nicht damit abschließen, Hunde sind unsere Freunde und großartig und Partner, die alle mitkommen. Weil ich glaube, das ist das größte Problem, wozu es kommt im Zusammenleben mit Hunden, weil wir sie nur auf das reduzieren. Nur auf mein Freund, meine Begleitung, die einfach überall hin mitkommt. Und ich glaube, da ist halt wichtig, dass wir sehen, okay, das ist der Hund für mich, aber ich muss auch seine Bedürfnisse erfüllen und sagen, du hast doch einen Job, du arbeitest doch irgendwas. Die Hunde suchen sich ja auch Straßen und suchen sich auch Sachen, einen Job, die verbellen dann Autos oder so, die suchen sich auch was. Und wenn wir ihnen nichts geben, dann suchen sie sich halt oft blöde Dinge aus als ihren Job. Also ich glaube, das ist halt auch wichtig, dieses, man muss sich einen Hund suchen, der zu einem passt. Und ja, wenn ich nur einen Begleithund möchte, dann kann ich mir halt keinen Mali nehmen. Wenn ich mit dem Hund richtig arbeiten mag, dann passt er vielleicht gut, ja.
Auch wieder super spannend. Auch wieder 1:1 dieselbe Problematik, wenn der Hund bei dir zu Hause wohnt. Ist er nach seinem Dafürempfinden nicht ausgelastet, sucht er sich selber irgendwelche Dinge und in der Regel dann nicht das, was für dich und deinen Alltag förderlich ist.
Ja.
Mega spannend. Wenn du an meiner Stelle wärst, was würdest du dich jetzt noch fragen wollen?
Keine Ahnung, was würde ich mich fragen wollen?
Irgendwas offen geblieben, was unbedingt noch hier rein muss?
Welpen fand ich richtig spannend. Welpen, ja. Das hat mich am meisten, ich weiß nicht, wie ich mich fragen würde wollen, aber Welpen fand ich sehr spannend. Ich habe nämlich auch immer bei allen Kursen erzählt, Welpen schlafen so viel, Welpen schlafen bis zu 20, manche 22 Stunden am Tag und man muss sie ganz ruhig halten und die brauchen so viel Ruhe, bla 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 bla. Du darfst mit dem Hund überhaupt nicht eben 5-Minuten-Regel oder vielleicht ein bisschen großzügiger, machst halt 10 Minuten, 15 Minuten pro Lebensmonat. Alles andere macht die Gelenke kaputt. Ja, aber das wissen die Straßenhunde halt nicht. Ja. Also Welpen sind in der Regel viel aktiver als erwachsene Hunde. Welpen, also ich habe einen Welpen getrackt mit so ungefähr 6 Wochen geschätzt. Der war bis zu 10 Stunden am Tag hochaktiv.
Nein.
Manche sind halt nur 8 Stunden am Tag hochaktiv oder 6 Stunden, wenn es regnet. Aber das hat mich so am meisten schockiert, vor allem, weil ich es jedem erzählt habe. Weil ich immer gesagt habe auf allen Kursen, Welpen brauchen so viel Ruhe, bla bla bla, was ich überall gelesen habe, auf jedem Seminar, auf jeder Fortbildung gehört habe. Und dann stehe ich da und denke mir so, scheiße, jetzt muss ich allen Kunden, die mich das vielleicht wieder mal fragen, sagen, eigentlich ist es nicht ganz so. Das hat mich so am meisten überrascht eigentlich.
Was machen die dann?
Ja, die spielen, die laufen rum, die spielen. Die haben halt so ihren Radius, die gehen meistens nicht zu weit weg von ihrem Ort, wobei auch das ist, manche schon, ja, manche gehen auch richtig weit weg, manche laufen auch mal einen halben Kilometer alleine. Aber tendenziell die meisten bleiben auf einem Ort, sehr, sehr nah, bei der Mutter oder halt bei ihrem Aufenthaltsort. Aber die laufen halt dann dort einfach herum und schnüffeln und beschäftigen sich und spielen was und finden irgendwie ein Stöckchen, mit dem sie gemeinsam spielen und dran rumzerren oder finden irgendwie ein Stück Plastikfetzen oder so und spielen damit. Dann schlafen sie wieder kurz, dann fallen sie alle um gemeinschaftlich, dann schlafen sie alle auf einem Haufen und eine halbe Stunde später geht's wieder los und sie rennen wieder durch die Gegend. Also die sind nicht nur am Schlafen. Ich habe echt Kunden, die von Trainern empfohlen bekommen, irgendwie Golden Retriever-Welpen 20 Stunden am Tag in einer Box zu haben, im abgedunkelten Raum, dass der schön Ruhe lernt. Und dann denkst du, scheiße, hast du mich, also ja, ist nicht ganz natürlich eigentlich. Also eigentlich machen Welpen mehr als erwachsene Hunde.
Finde ich super spannend. Sarah, wann immer du in den nächsten Monaten oder Jahren irgendwelche neuen Sachen beobachten konntest und das Gefühl hast, ey, das möchte ich irgendjemandem erzählen, du bist hier zu jeder Zeit herzlich eingeladen, weil ich glaube, dass wir da so viel profitieren können, wenn du und vielleicht auch andere da einfach noch viel mehr hingucken, das viel mehr beobachten und wir da so viel draus ziehen können.
Ich schreibe gerade ein neues Buch.
Verrückt. Nehmen wir das als Abschluss. Es wird um Angsthunde gehen und du beschreibst, was du eh schon die ganze Zeit machst.
Genau, also ich schreibe gerade in einem Buch, wo ich einfach zu, also Annäherung, Rückzug, was ich dir vorhin erzählt habe, mit den Angsthunden, die sich nicht anfassen lassen, ist halt eine Strategie. Aber es gibt ja hunderte Strategien, die du noch nehmen kannst, wenn der Hund Angst hat vor Geräuschen, wenn der Hund Angst hat vor dies und das und jenes. Und das ist einfach ein Buch, wo ich einfach ganz viele verschiedene Herangehensweisen zu verschiedenen Angstthemen zusammenfasse.
Wann kommt das raus?
Ich schreibe es erst, ich weiß noch nicht.
Ah, okay.
Also mein
okay.
Problem ist eigentlich gerade tatsächlich, das Schreiben ist nicht so das Thema, das könnte ich besser abschätzen. Mein Problem ist gerade, ich habe vom Angsthundetraining tatsächlich ich glaube, vielleicht 2 Fotos. Ich habe hunderte Stunden dokumentiertes Videomaterial, unzählige, mit ganz vielen Hunden, aber ich glaube, irgendwie 2 druckfähige Fotos. Das heißt, ich muss wieder in Tierheime ganz viele Angsthunde trainieren und da die aber alle nicht mit Video aufnehmen, sondern Fotos vom Training machen. Und das ist das, was halt sehr zeitintensiv noch sein wird, aber ich weiß noch nicht, ich kann es dir noch nicht sagen.
Okay, aber lass uns, wenn du magst, darauf einigen, sobald dieses Buch rauskommt, sprechen wir beide hier nochmal und gehen da ein bisschen tiefer rein.
Gerne.
Cool. Ich danke dir total für heute, für diesen kurzen Einblick in all diese Thematiken. Ich hoffe, dass jeder, der dich eh schon kennt, einfach sagt, ja, check, ey, das war Sarah, wie ich sie kenne. Nice, hat Spaß gemacht zuzuhören. Und alle, die dich nicht kennen, dass die vielleicht so ein bisschen Bock drauf haben, jetzt ein bisschen weiter in all das einzutauchen, was du so machst. Vielleicht mal ein Buch lesen, einen Online-Kurs sich anschauen. Ich finde es ultra spannend und richtig cool, wie du auf Hunde guckst und wie du es dann auch schaffst, das zu erklären. Vielen, vielen Dank für heute.
Ja, danke für die Einladung.
Von Herzen gern. Vielen Dank an alle, die bis hierher zugehört haben und einen schönen Tag noch.
Danke. Tschüss.
Ciao.